Simplify Your Business, der Podcast für Storytelling im Marketing und klare Kommunikation. Eine klare Botschaft kann die Welt verändern. Und wie man sie richtig aufbaut, sodass sie wirkt, darum geht's in den nächsten Minuten mit Holger König und Michael Neugebauer. Abonnieren Sie diesen Podcast und Holger und Michael unterstützen Sie dabei, mit Ihrer Kommunikation das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Auf geht's, ihr beiden!
Verkaufen ohne zu verkaufen. Ein Vertriebsthema. Alle wollen Produkte verkaufen, indem sie uns etwas unterschieben. Denken jetzt viele. Es geht aber auch anders. Verkaufen ohne zu verkaufen in 5 einfachen Schritten im direkten Verkaufsgespräch. Darum geht's heute. Darüber werden wir sprechen. Und wir haben natürlich eine 5-Punkte-Checkliste. Erstens, wer ist hier der Held? Und was ist sein Problem? Müssen Sie jetzt noch nicht verstehen? Aber gleich. Zweitens, wer ist hier der Mentor und was ist dessen Produkt? Müssen Sie auch jetzt nicht verstehen, aber gleich. Und drittens, was ist die Brücke, der Plan, der die beiden miteinander verbindet? Darüber werden wir sprechen. Und natürlich auch viertens, was auf dem Spiel steht. Was passiert, wenn der Kunde zögert, wenn er sich nicht entscheidet zu kaufen? Und 5-Punkte-Checkliste, dann natürlich auch der 5. Punkt. Wie bringe ich als Mentor den Helden dazu, tatsächlich zu handeln und zu kaufen? Also verkaufen ohne zu verkaufen, darum geht's heute.
Das ist ja nun originär dein Tanzbereich, da habe ich ja weniger Kompetenz. Aber ich kann ein Negativbeispiel beisteuern aus den vergangenen Tagen. Einem der vergangenen Tage klingelt es bei mir an der Wohnungstür und steht ein junger Mann davor und möchte mit mir über meinen Stromvertrag reden. Ich war völlig baff, weil ich habe den nicht ins Haus gelassen, ich habe den nicht bestellt. Und hat dann gesagt, nö, kein Interesse, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ne, aber Sie können Geld sparen. Ich sage, weiß ich nicht, will ich nicht, nochmal, ich bin sehr zufrieden, seit Jahren da Stammkunde. Ja, aber ich würde das Gespräch jetzt gerne beenden. Und dann platzt es aus ihm raus, jetzt zeigen Sie doch mal ein bisschen Euphorie. Ja, also ich habe dann die Tür geschlossen und er hat nichts verkauft, obwohl er wollte. Jedenfalls nicht an mich.
Aber da hättest du ein bisschen Euphorie zeigen können für sein Angebot.
Gegen Bezahlung bin ich in der Lage dazu, ja.
Also, ja. Ja, Zeitdruck, ne?
Zeitdruck, Angebotsverknappung, alles Mögliche. Die ganzen Tricks, mit denen ja auch die Online-Shops arbeiten. Ne? 5 Leute sehen sich dieses Produkt an. Du hast jetzt noch 2 Minuten Zeit zu sagen, will ich haben. Und das tippt uns alle an und wir denken, ja, wenn ich jetzt nicht handle, klicke, kaufe, dann verpasse ich was.
So. Ja, und jetzt können wir ja wirklich festhalten, das ist ja auch eine Technik und wenn man sie einsetzt, muss man halt wissen, welchen Schaden man damit anrichtet. Also für uns als Käufer ist es ja so, dass wir so eine versteckte Agenda fühlen. Ne? Also so bei dir war es ja offensichtlich vor der Tür, er hat dich bedrängt und er hat dir keinen Raum gelassen.
Und er hat mich gehört, als ich gesagt habe, stopp.
Ja, genau.
Das kann man ja möglicherweise sogar charmant auffangen, aber ich habe signalisiert, ich will es nicht und er steht vor der Tür. Dann bin ich halt irgendwann so unhöflich, knall die zu.
Versteckte Agenda, gedrängt werden, fehlender Raum, das sind so 3 Komponenten, die eigentlich ein Verkaufsgespräch kennzeichnen, das nicht gut gehen kann. Wenn du Lust hast, ich kann auch eine Geschichte erzählen, da war ich nicht direkt betroffen, aber mein Vater, das war der erste Urlaub in Italien, wir mussten über den Brenner und dann wurden natürlich am Brenner anhalten, Parkplatz, Brote raus, Pausenbrote, Kaffee und so. Und dann kamen da 2 Männer, die meinem Vater was verkaufen wollten, nämlich angeblich eine goldene Kette als Schmuck.
Klar, als Schmuck. Was man so auf Parkplätzen anbietet, ne? Also Gold, natürlich. Diamanten. Ne?
War doch super. Meine Mutter hätte sich sicher gefreut über eine goldene Kette, aber ich nehme
Goldfarbene.
An, die, ja, genau. Und und die sind aber immer näher gekommen. Ich meine, ich war jung, was weiß ich, 10, 11. Und habe das aus eben einer Distanz beobachtet, aber schon ich habe gemerkt, wie es meinem Vater unangenehm wurde. Also sogar wenn man es beobachtet, solche Gespräche, da läuft einem irgendwie kalt den Rücken runter, weil man denkt, so, das kann nicht sein, so werdet ihr nie verkaufen. Ja, er hat sich dann rausgeredet und wir mussten dann schnell unsere Butterbrote einpacken, weil wir mussten jetzt los. Also er hat auch nicht gesagt, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Vielleicht, weil er auch kein Italienisch konnte, aber das machen ja auch viele Menschen. Sie sagen nicht nein, sie agieren und dann ist das Verkaufsgespräch beendet. Das ist eigentlich ganz schlimm für
Sie sagen nicht nein, lassen sich möglicherweise auch was ein, was Sie gar nicht wollen, einfach um Ihre Ruhe zu haben.
Ja, genau. Und so haben eigentlich alle Menschen auch eine schlechte Erfahrung mit Vertriebsgesprächen. Und wenn man dann selbst mal etwas verkaufen will oder in diese Situation kommt, dann erinnert man sich daran, welche schlechte Erfahrung man hatte als Betroffener. Und das ändert dann auch die Haltung in dem Verkaufsgespräch. Also so will man eigentlich gar nicht sein. Und man hat aber überhaupt gar kein Werkzeug, es anders zu machen. Da sagen wir, das kann man aber überwinden sozusagen. Und man muss sich halt angucken, wer ist hier der Held und wer ist der Mentor. Und die Jungs da auf dem Parkplatz, die meinem Vater was verkaufen wollten, die waren da natürlich Zorro und ich weiß nicht was. Und Butch Cassidy oder so. Das hätte sie mal lieber sein lassen sollen. Wir müssen uns heute fragen, was ist der ideale Weg, wenn wir etwas verkaufen möchten? Und ich glaube, der ideale Weg ist, ein Problem zu erkennen und den Leuten eine Brücke zu bauen.
Du bist jetzt beim Fünf-Punkte-Plan im Detail, richtig?
Ja, also stimmt. Man könnte sagen, wir können ja mal durchgehen, so als Beispiel. Autokauf ist ja auch so eine Sache. Hat ja jeder auch Erfahrung. Hast du schon mal ein Auto gekauft beim Gebrauchtwagenhändler?
Ja, aber ich hatte immer meinen Vater dabei und das war ein Schlitzohr.
Da konnte ja nichts geschehen. Ja, ich habe mal einen Ford Capri gekauft für 500 Mark.
Wow.
Ja.
Und du hast ihn nicht mehr. Du wärst heute reich.
Ja, ich weiß. Aber das war ein Bekannter von einer Bekannten und die sagte, auf den ist Verlass. Wenn du nur 500 Mark hast, der verkauft dir ein Auto, das bringt dich durch den Winter. Das war in Berlin und da gab es noch kalte Winter. Ich brauchte ein Auto, das mich durch den Winter bringt. Ich da also hin und da hatte gesagt, ja, der da hinten, der blaue. Ich sag, ja, das ist ein Ford Capri. Er sagte, das ist ein Top-Auto. Naja, hier, Cash 500. Und dann fahre ich vom Hof und dann macht es so ein Knarzknack vorne rechts, wo das Auto über den Kannstein rübergefahren ist. Dann bin ich gleich wieder zurück und habe gesagt, mit dem Auto stimmt was nicht. Also was habe ich mir eingebildet für 500 Mark? Und dann hat er zu mir gesagt, willst du jetzt ein Auto, das dich durch den Winter bringt oder willst du hier Streit? Und dann habe ich gesagt, nee, ich will ein Auto.
Klare Kommunikation.
Ja, genau. So, er hat es richtig gemacht, so komisch das klingt. Er hat nämlich mein Bedürfnis herausgefunden und mich nochmal, sagen wir mal, so mit der Nase draufgestupst, was ich eigentlich will. Ja, kein schickes Auto für 500 Mark, sondern ein Auto, das mich durch den Winter bringt. Und das hat es auch gemacht. Und die 5-Punkte-Checkliste, die ich zu Anfang erwähnt hatte, die ist da ganz hilfreich. Wenn Menschen in diesen Verkaufsgesprächen sind, dann müssen sie sich ja als Erste fragen, wer ist eigentlich hier der Held der Geschichte? So. Und nehmen wir den netten Verkäufer, also nichts gegen Gebrauchtwagenverkäufer übrigens oder überhaupt Autoverkäufer. Ich finde, die machen immer einen super Job. Wenn man sich falsch entscheidet, hat man ja selber Schuld. Wer ist hier der Held? Und ich war der Held eigentlich für den. Der musste mir helfen, mein Problem zu überwinden, nämlich irgendwie überdacht und trocken durch den Winter in Berlin zu kommen mit einem Auto. Das war mein Problem. Und er war derjenige, der sowas hatte. Ja. Und in so einem Fall, wenn wir erkennen, dass unsere Kunden ein Problem haben, das sie überwinden wollen, dann ist es gut, wenn wir die Rolle des Mentors spielen und eine Lösung anbieten. Und das wäre das Produkt. Grundlage für das alles ist zu verstehen und Empathie aufzubringen und eine Verbindung herzustellen. Da würde ich jetzt erstmal Schluss machen an den beiden Punkten. Das klingt, muss man erstmal kapieren.
Klingt für mich soweit nachvollziehbar. Gleichzeitig erlebe ich es ja auch immer wieder, dass Menschen sich von einem Mentor gar nicht helfen lassen wollen, sondern so gierig sind, irgendwas günstig zu kriegen. Stichwort Black Friday, Rabattaktion. Die Leute sind doch völlig gaga manchmal. Und dann rennen sie zur Verbraucherzentrale und sagen, kannst du mich da wieder rausholen? Und die helfen dann nach bestem Wissen und Gewissen. Aber manchmal denke ich, ey, du hast als Verbraucher, als Kunde auch eine Eigenverantwortung. Also wenn Verkäufer Gier ausnutzen, kann ich das auch nachvollziehen, kann ich das verstehen.
Ja, ich auch. Selber schuld. Also in der Familie hatte ich einen Fall, da einer meiner Söhne, der war irgendwie, der hatte eine große Reise vor Südostasien, irgendwie länger, und der wollte unbedingt eine gute Kamera haben. Und dann ja, ist er auch...
Hä? Schnäppchen machen, ja?
Ja, und die war so günstig, die er haben wollte. Ja. Und da war die so günstig, und dann hat er das Geld dahin geschickt und nicht überlegt, an wen geht eigentlich das Geld? Bam, bam, bam. Auf jeden Fall, zack, war das Geld weg und die Kamera ist nie angekommen. Weil eben ausgeschaltet wurde das Denken. Auch da aber, muss ich sagen, macht man ja eine schlechte Erfahrung, und es ist immer ein Verkäufer mit im Spiel. Also in diesem Fall ein Betrüger, aber dennoch ein Verkäufer. Und das festigt sich so Stück für Stück in den Menschen. Ich habe viele Workshops gemacht für Vertriebsmannschaften, und fast jeder hat mir bestätigt, dass er irgendwie mit einem schlechten Gefühl seine Verkaufsgespräche führt. Und das, finde ich, muss nicht sein. Also wir hatten ja gesagt, Held, Mentor, und wenn man sich vorstellt, hier ist jemand, der hat ein Problem, und hier ist jemand, der hat eine Lösung, das ist ja vollkommen normal im Leben, dass man jemandem hilft. Also wenn das sozusagen die ethische Haltung dazu ist, dann muss man demjenigen eine Brücke bauen, einen Plan geben, wie er sein Problem überwinden kann mit meiner Lösung. Ob das ein Produkt ist, eine Dienstleistung, spielt ja keine Rolle.
Lass uns das doch mal in den Alltag übersetzen. Also was soll ein Mensch tun, der entweder eine Dienstleistung oder ein Produkt ehrlich verkaufen will und auch nur an diejenigen verkaufen will, die wirklich ein Bedürfnis haben, die wirklich damit weiterkommen?
Ja, kann ich dir gerne beantworten. Also auch aus eigener Erfahrung. Meine grundsätzliche Haltung ist, ich habe ja früher auch Verkaufsgespräche, also jetzt für Caesar und Harrison, wenn Menschen an unseren Leistungen Interesse haben, ich schau mir das ganz genau an, ob die das wirklich brauchen, was wir anbieten.
Hast du schon mal was ausgebremst, wo die gesagt haben, wir brauchen zum Beispiel?
Ja. Die wollten eigentlich Zahlen erheben, aber keine andere Kommunikation in ihrem Marketing. Und wir erheben zwar Zahlen, und wir können auch mit SEO und Geo und Sistrix und so weiter umgehen, aber wir sind da keine Spezialisten drin. Und dann muss man sagen, wir sind da keine Spezialisten. Da müssen Sie zu jemand anders hingehen. Wir können das nicht für Sie tun. Was wir tun können, ist das und das, aber so. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, weil Gesprächspartnerin nämlich gesagt hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sie das sagen. Also erstmal staunt. So?
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Dann hat sie gesagt, ich glaube, das ist mir noch nie begegnet, dass jemand gesagt hat, das kann ich nicht. Oder das, also in ihrer Übersetzung, das Geschäft will ich nicht machen. Ja. Und ob du es glaubst oder nicht, und dann habe ich mich wieder besser gefühlt, weil ich so ehrlich war.
Ich habe ein Beispiel aus eigener Erfahrung noch dazu. Als ich angefangen habe als Kommunikationstrainer, ist das Geschäft natürlich nicht gleich rund und erfolgreich gelaufen. Und dann kam eine Firma zu mir und sagte, ja, wir machen da so ein Führungskräftetreffen und hätten gerne für 2 Stunden so für 50 Leute eine Unterweisung in Führungsqualifikation. Wow. Also ich habe eine Vorstellung von diesem Thema, im Laufe der Jahre ja nochmal größer geworden. Und da habe ich gedacht, nee, kann ich nicht leisten. Ich kann nicht 50 Leuten das Stichwort Führung erklären, bitte?
Jetzt bin ich gespannt, sage ich, was dich da abgehalten hat.
Ganz einfach die Erkenntnis, wenn ich diese 2 Stunden mit 50 Leuten machte, ohne irgendwelche praktischen Übungen, die ja erst wirklich etwas absinken lassen, dann bin ich am Ende unzufrieden. Und die werden sagen, was war denn das für ein komischer Schnulli? Niemals, jemals wieder. Und deswegen habe ich genau das gesagt, was du gerade erzählt hast. Nee, ich weiß, was meine Kompetenzen sind. Und nee, wenn jemand was anderes möchte, woanders kaufen oder neu überlegen, was brauche ich stattdessen.
Und für einen einzelnen Verkauf könnte man es ja noch in Kauf nehmen als Verkäufer, dass der Kunde hinterher enttäuscht ist. Also dann hat man wenigstens das Geld eingesagt. Aber Achtung, das fällt dir auf die Füße, und zwar mehrfach. Das spricht sich rum und so. Aber es gibt ja auch Verkäufer, die permanent mit ihren Kunden, mit ihren Stammkunden zu tun haben. Also sagen wir mal jede Woche, alle zwei Wochen. Ich war in einigen Organisationen, wo das so ist. Also auch interner Vertrieb und externer Vertrieb. Und die sprechen natürlich ihre Kunden immer wieder. Also das geht ja so weit, auch dass da, sagen wir mal, na, wie geht's denn heute? Oder kommt denn die Familie zu Weihnachten? Also man kommt sich auch immer näher dann. In den Verkaufsgesprächen, es sind ja eigentlich Verkaufsgespräche, und da kann man so viel Porzellan zerschlagen, das geht nicht. Also bei denen, die viel mit Bestandskunden zu tun haben, denen ist das klar. Das würden die nicht wagen, jemandem da etwas zu verkaufen, das er nicht braucht. Weil das Telefon klingeln würde und der, so. Und dann frage ich mich natürlich, und warum erlauben andere sich das? Also es ist einfach keine schöne Haltung. Ich finde, es hat auch was mit Ethik zu tun. Also ich lese gerne und höre gerne super Verkäufer wie Jordan Belfort und so, also der Wolf of Wall Street. Aber auch die hatten eine Ethik. Manchmal ist sie ihnen verloren gegangen und dann haben sie sich wieder eingefangen. Aber ohne Ethik ist das schlecht. Ja. Und wenn man sich konzentriert, wenn man sich konzentriert auf das Bedürfnis des Käufers, also den Konflikt, den er lösen will, dann kommt man eigentlich auch zu einer stichhaltigen Antwort, ob man da helfen kann.
Ich würde das Wort Konflikt gerade mal ein bisschen relativieren, weil das klingt immer so nach Verzweiflung, Bedürfnis. Dabei fällt mir ein, als ich noch bei meiner Familie gewohnt habe, hatten wir in der Nachbarschaft einen Buchladen, Walterchens Buchladen. Und Walterchen war ein Genie. Der wusste innerhalb kürzester Zeit bei jedem Familienmitglied, was ihn, was sie interessiert, hat mal nicht nur eine Bestellung aufgenommen, sondern gesagt, Mensch, dazu passt noch dies und das. Und du konntest in den Laden gehen und sagen, ich brauche ein Geburtstagsgeschenk für ein 14-jähriges Mädel. Ich habe keine Ahnung, was 14-jährige Mädels lesen. Er hatte immer eine Antwort und sie war immer richtig. Der Mann hat auch nie gesagt, Mensch, nimm doch das noch mit. Also hat nie gedrängt, sondern war wirklich das, was du ja als Mentor bezeichnet, hat meine Wünsche, Bedürfnisse erkannt. Und naja, wir waren halt Stammkunden und ich bin auch, als ich dann bei meinen Eltern ausgezogen bin, immer noch in diesen Laden gegangen.
Natürlich, weil du hattest ein gutes Gefühl. Und wenn man ein gutes Gefühl hat, dann geht man da halt gerne wieder hin. Also Tatsache ist doch, dass wir alle irgendwo was kaufen und dass wir gerne da kaufen, wo wir ein gutes Gefühl haben. Und wer ist die entscheidende Person dafür zu sorgen, dass wir ein gutes Gefühl haben in einem Prozess, der ja schon klar ist? Ich meine, du gehst in eine Buchhandlung und dann willst du ein Buch kaufen. Da willst du ja nicht tanken. Also es ist ja klar, es geht um Verkauf. Du willst ein Buch kaufen und wenn dir jemand dann dabei hilft, das Richtige zu finden und ein gutes Gefühl dir zu geben, dann ist das einfach super. Und jetzt Walterchens Buchladen, wenn man da öfter ist, das ist wieder, also der Wiederholungskauf sozusagen, da ist es auch klar, langsam kennt man sich. Aber das gilt genauso für Verkäufe, die einmal stattfinden. Das ist so.
Ja.
Also,
ja.
Wollte mal eine Fußballreise kaufen.
Eine Fußballreise?
Ja, ich wollte mal nach England und am Donnerstag los und am Sonntag zurück und ich wollte 4 Premier League Spiele sehen.
Okay.
Weil wenn schon, denn schon. für ein Spiel würde ich es nicht machen. So, und dann gibt es verschiedene Anbieter von Reisen. Dann hatte ich den gefunden, den ich am vertrauenswürdigsten finde. Und die haben mir das alles auseinandergesetzt, wie das ist. Und ich habe dann gedacht, nee, das meine ich. Das ist einfach zu teuer. Die Frau am Telefon hat das gemerkt, dass ich da zögere und hat gesagt, ich merke so, dass sie noch nicht so ganz entschieden sind. Woran liegt das? Dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, das ist so viel Geld und wenn ich mir das vorstelle, Flugzeug, dann ins Stadion, fürs Stadion, für die Tickets, Hotel und wieder zurück, dafür mag ich nicht so viel Geld ausgeben. Und dann hat die was richtig Cooles gemacht. Dann hat sie gesagt, ja, wissen Sie, Herr König, aber so ist es ja nicht. Dann hat sie mich schon, hatte sie schon meine Aufmerksamkeit, so ist es ja nicht. Aber wollte ich wissen, ja, wie ist es denn? So, und dann hat sie losgelegt. Naja, Sie müssen sich vorstellen, also erstmal ein schöner Flug nach Liverpool und dann werden Sie am Flughafen abgeholt. Da steht das Shuttle, Sie müssen sich um nichts kümmern. Das bringt Sie zum Hotel, Ihr Zimmer ist reserviert. Da gibt's dann erstmal, was weiß ich, ein Bier an der Bar und so langsam hat sie dann, ja, was habe ich gemacht am Ende?
Ich meine mich zu erinnern, dass du mir von dieser Reise erzählt hast, also du wirst sie bezahlt haben. Hattest du danach ein gutes Gefühl?
Ja, voll. Ich hatte schon beim Kaufen ein gutes Gefühl, weil ich gedacht habe, so, ich habe gesagt, okay, hier Kreditkarte, bam. Und dann hatte ich so das Gefühl, ich gönne mir jetzt was, was ich schon immer mal machen wollte und hatte nicht das Gefühl, jetzt hat mir jemand was verkauft, was ich eigentlich nicht haben will. Und also, die Frau gemacht hat noch den Satz, was die Frau gemacht hat, die hat mir eine Brücke gebaut. Die hat mir das so toll beschrieben, wie mein Leben dann aussieht, wenn ich kaufe, dass ich konnte es schon quasi riechen, spüren und so, obwohl es ja noch gar nicht stattgefunden hatte. Also das meine ich mit Brücke, ein Plan, die Leute zum Kauf zu führen.
Und so wie ich das verstehe, ist das wieder verbunden mit dem Stichwort Haltung. Sie hat es nicht gemacht nach dem Motto, ich will hier verkaufen, 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 meine Bilanz hochbringen, sondern ich möchte jemanden, der zögerlich ist, überzeugen, für sich mal was Gutes zu tun. Und wahrscheinlich hätte sie dir ein Nein auch offen gelassen und nicht übel genommen. Also Haltung, ne? Mit welcher Haltung will ich jemandem etwas nahe bringen oder will ich von jemandem was wegnehmen und ihm was überstülpen?
Ja, genau. Richtig. Und sie hat dann natürlich ergänzt, während des Gespräches auch was auf dem Spiel steht. Natürlich, sie hat immer das offen gelassen, wenn sie die Reise nicht machen, ist ja auch okay. Jetzt an diesem Wochenende, was ich mir ausgeguckt hatte, ist das natürlich möglich, 4 Premier League-Spiele in 4 Tagen zu sehen. Das hängt ja vom Spielplan ab, also für dich als Fußballexperten. Da muss der Spielplan ja stimmen, dass man die Mannschaften auch sieht, die man sehen will. Und das stand für mich auf dem Spiel. Wann kriege ich wieder die Chance, diese 4 Spiele dieser Mannschaften zu sehen? Und da hatte mich endgültig auf dem Haken, weil ich habe dann gedacht, oh ja, oh Gott, jetzt habe ich es gerade rausgefunden. Ich habe Zeit an dem Wochenende. Und wann wird es wieder so sein? Ich muss es jetzt tun. Also was steht auf dem Spiel? Ganz wichtige Komponente in so einem Verkaufsgespräch.
Und es gab 2 glückliche Menschen am Ende. Ich finde, wir sollten mal abbinden und sagen, was wir noch anzubieten haben. Also du hast ja schon den 5-Punkte-Plan vorne angekündigt, den haben wir durchgesprochen. Den kann man natürlich haben und sonst so.
Ja, also vielleicht noch aus meiner Erfahrung nur an Leute verkaufen, die das Produkt wirklich brauchen. Verkaufsgespräch immer mit dem Problem des Kunden beginnen und nicht mit Guten Tag, wir sind Baba. Kein Fachsprech, klar und deutlich. Und auch die dem Menschen eine Erlaubnis zu geben, dass sie sich was gönnen dürfen. Ja, also im Laden soll ich es ihnen einpacken. Ja, also, gönn dir was. Ja, ist ein Trick eines Bekannten von mir, der hat einen Apple-Laden, so verkauft er ziemlich viele iPhones. Soll ich es ihn einpacken?
Ja, naja, Trick klingt jetzt schon wieder so hinterlistig, aber ich hoffe ja, dass dieser Freund einer ist, der einfach was Gutes für den Kunden tun will, die Kunden tun will.
Ja, das ist ja kein Trick, sondern Menschen brauchen die Erlaubnis, es zu tun auch, zu kaufen. Und dann natürlich auch zu bestätigen den Kauf, das war eine gute Entscheidung, deswegen und deswegen, man bedankt sich. Macht den Leuten Kompliment, das kann man ja auch gut per E-Mail machen, jetzt im größeren Rahmen, jetzt nicht im Laden, aber eine Buchhandlung könnte das auch machen. Und ein starker letzter Satz, wenn irgendwelche Fragen sind, dann rufen Sie mich an oder wenden Sie sich an mich und so und dann helfe ich Ihnen da weiter. So, also den Kontakt weiter aufrechterhalten. Dann ist nicht der Verkauf sozusagen solitär, sondern Teil einer Beziehung, würde ich sagen. Und da gibt's, ich hatte es ja erwähnt, Wolf of Wall Street, super Film, der alle Aspekte sozusagen der negativen Seite zeigt, wer ihn noch nicht gesehen hat oder wer ihn schon gesehen hat, unbedingt nochmal.
Vielleicht nochmal mit anderen Augen sehen.
Ja, genau. Und Jordan Belfort hat ein super Buch geschrieben, Way of the Wolf, kann ich nur empfehlen. Und dann gibt's natürlich die einschlägigen Dinge, diese Struktur, so mit Storytelling umzugehen, auch im Verkaufsgespräch. Da hat ja Donald Miller auch was zugeschrieben. Building a Story Brand von Donald Miller. Und Content Inc., Joe Polizzi, Godfather of Content Marketing. Hier geht's auch um Content Marketing. Aber was jetzt Haltung und Ethik angeht und wie es eigentlich richtig ist, eine Kundenbeziehung zu sehen, hier ist ganz viel drin. Und Joe ist immer noch ziemlich aktiv unterwegs. Er hat einen neuen Newsletter und einen neuen Podcast. Also kann ich nur empfehlen, Joe Polizzi. Super.
Was machen wir beim nächsten Mal?
In der nächsten Folge sprechen wir über einen Code, finde ich. Dieser Struktur, verkaufen ohne zu verkaufen, liegt ja auch ein Code zugrunde. Und diesen Code, den finden wir auch in jedem erfolgreichen Roman und in jedem erfolgreichen Sachbuch übrigens auch und in jedem erfolgreichen Film. Also warum wir diesen Code nicht im Marketing einsetzen, er holt Leute ab, man muss ihn verstehen und dann ist er sofort anwendbar und erzielt bessere Ergebnisse. Den Code gibt es und aus welchen Elementen er besteht, das werde ich heute nicht verraten, aber machen wir in der nächsten Folge, der Story Code des Marketing.